Meine Predigt für heute ist ein ganz bekannter Text. Also ich denke, viele kennen ihn. Aus Lukas 16, Vers 19 bis 31 in unserer Bibel auf der Seite 133 im Neuen Testament. Ich habe es überschrieben mit: An Jesus entscheidet sich Himmel und Hölle. Und ich lese die Geschichte vom reichen Mann und armen Lazarus. Es war aber ein reicher Mann, der kleidete sich mit Purpur und köstlicher Leinwand und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Es war aber ein Armer mit Namen Lazarus, der lag vor seiner Tür voller Schweren und begehrte sich zu sättigen von den Brosamen, die von des reichen Tische fielen. Doch kamen die Hunde und leckten ihm seine Schweren. Es begab sich aber, dass der Arme starb und ward getragen von den Engeln in Abrahams Schoß. Der Reiche aber starb auch und ward begraben. Als er nun in der Hölle und in der Qual war, hob er seine Augen auf und sah Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß, rief und sprach: Vater Abraham, erbarme dich mein und sende Lazarus, dass er das Äußerste seines Fingers ins Wasser tauche und kühle meine Zunge, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Abraham aber sprach: Gedenke, Sohn, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben, und Lazarus dagegen hat Böses empfangen. Nun aber wird er getröstet und du wirst gepeiniget. Und über das alles ist zwischen uns und euch eine große Kluft befestiget, dass die da wollten von hinnen hinabfahren zu euch, könnten nicht und auch nicht von dannen zu uns herüberfahren. Da sprach er: So bitte ich dich, Vater, dass du ihn, nämlich den Lazarus, sendest in meines Vaters Haus, denn ich habe noch 5 Brüder, dass er ihnen bezeuge, auf dass sie nicht auch kommen an diesen Ort der Qual. Abraham sprach zu ihm: Sie haben Mose und die Propheten, lass sie dieselbigen hören. Er aber sprach: Nein, Vater Abraham, sondern wenn einer von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun. Er sprach zu ihnen: Hören sie Mose und die Propheten nicht, so würden sie auch nicht glauben, ob jemand von den Toten aufstünde. Immer und immer wieder warnt die Bibel vor der Hölle. So auch hier in diesem Bibeltext. Wir wissen, 84 Mal kommt dieses Wort in unserer Bibel vor. Alle neueren Übersetzungen erwähnen es keine 20 Mal. Ein Werk Satans, weil der Satan will nicht, dass wir uns mit der Hölle beschäftigen. Aber die Heilige Schrift macht unzweideutig klar, dass wir alle sterben müssen und danach unser Leben vor Gott verantworten müssen. Denn Gott wird jeden Menschen richten. Davon redet Hebräer 9, 27. Und wie den Menschen ist gesetzt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Dem Menschen ist gesetzt, einmal zu sterben. Das entscheidet übrigens bei allen Menschen Jesus nach Offenbarung 1,19, denn er hat die Schlüssel der Hölle und des Todes. Da haben wir nichts mitzureden, und dann musst du dein Leben vor Gott verantworten. Aber das können wir nicht. Wir wissen das. Wir sind alle viel zu kaputt von der Sünde. Kein Mensch kann aus eigener Kraft vor Gott gerecht werden. Wir alle brauchen Vergebung. Doch Vergebung gibt es nur bei Jesus. Denn nur Jesus hat sich geopfert, um deine Sünden zu bezahlen. Nur Jesus hat sein Blut für dich vergossen. Nur Jesus macht uns rein von aller Sünde, wenn wir Buße tun und ihn um Vergebung bitten. 1. Johannes 1, 8 bis 9, so wir sagen, wir haben keine Sünde, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. So wir aber unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und reinigt uns von aller Untugend. Sünde bekennen, das heißt Buße tun oder Jesus um Vergebung bitten über meiner Sünde. Das wünschte sich übrigens sogar der reiche Mann in unserer Geschichte, als er in der Hölle war, dass wenigstens seine 5 Brüder Buße tun und nicht in die Hölle kommen. Und das wünsche ich mir heute für jeden, der diese Botschaft hört und das noch nicht getan hat. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. So hat Jesus angefangen zu predigen in Markus 1, Vers 15. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Jeder Mensch, der in den Himmel und nicht in die Hölle kommen will, der muss über seiner Sünde Buße tun und Jesus annehmen. Das Evangelium ist die frohe Botschaft vom Tod Jesu am Kreuz für unsere Schuld und Sünde. Und nach getaner Buße folgen wir Jesus nach. Denn dann sind wir sein Eigentum, seine Kinder. Dann leben wir für Jesus und nicht mehr für uns selber. Und das zeigt sich in unserem ganzen Leben. Und das ist der größte Segen für uns selber. Und wir wünschen uns so, dass die Menschen verstehen, dass die Vergebung unserer Sünde das Wichtigste ist. Deshalb reden wir immer darüber. Begrabe deinen Stolz und Hochmut und bitte Jesus um Vergebung, dass er dich reinwäscht von aller Sünde und dich in den Himmel bringt. Und dann lebe für Jesus. Es gibt nichts Besseres. Er liebt dich. Er geht mit dir durch alle Höhen und Tiefen. Fülle dich mit seinem Wort. Gehe in eine Gemeinde. In der Bibel wird sie als Braut Christi bezeichnet. So ist die Beziehung zwischen Jesus und der Gemeinde. Und weil wir Jesus lieben, deshalb lieben wir logisch auch seine Braut. Mit allen Fehlern, die diese Braut hat. Aber kommen wir zu unserem Text. Ich möchte zu Anfang noch ein paar Begriffsklärungen machen, dass wir den Text besser verstehen. Die Hölle, sagt die Bibel, ist ein Ort mitten in der Erde. Und Abrahams Schoß war auch mitten in der Erde. Jesus hat in Matthäus 12, 40 angekündigt, dass er nach seiner Kreuzigung für 3 Tage mitten in der Erde sein wird, um den alttestamentlichen Gläubigen zu predigen und sie nach seiner Auferstehung mit in den Himmel zu nehmen. Und ich lese uns nur 2 Stellen, die das deutlich machen. Es gibt noch viel mehr Stellen, aber da reicht die Zeit jetzt nicht. Jesus sagte in Matthäus 12, Vers 40, denn gleich wie Jona war 3 Tage und 3 Nächte in des Walfisches Bauch, also wird des Menschen Sohn 3 Tage und 3 Nächten mitten in der Erde sein. Wir lesen auch von in Epheser 4, 8 bis 10 davon. Darum spricht er, da geht es um Jesus, er ist aufgefahren in die Höhe und hat das Gefängnis gefangen geführt, erkläre ich gleich, das Gefängnis gefangen geführt und hat den Menschen Gaben gegeben, dass er aber aufgefahren ist. Was ist denn, dass er zuvor hinuntergefahren ist in die untersten Örter der Erde? Der hinuntergefahren ist, das ist derselbige, der auch aufgefahren ist über alle Himmel, auf das er alles erfüllete. Jesus war mitten in der Erde oder in den untersten Örtern der Erde nach seiner Kreuzigung. Das ist der Ort, wo sich die Hölle und Abrahams Schoß befindet. Und Jesus hat den alttestamentlichen Gläubigen gepredigt und hat sie nach seiner Auferstehung nach 3 Tagen mit sich in den Himmel genommen. Deshalb steht hier, hat das Gefängnis gefangen geführt, mit in den Himmel genommen. Und wenn unser Text von Abrahams Schoß redet, dann war das eine Vorstufe zum Himmel für alle Gläubigen vom Alten Testament, also alle Gläubigen, Juden und Nichtjuden. Und erst nach Jesu Auferstehung, als er in den Himmel fuhr, nahm er die alttestamentlichen Gläubigen aus Abrahams Schoß mit sich in den Himmel. Deshalb wissen wir, wenn gläubige Menschen heute sterben, dann gehen sie nicht in Abrahams Schoß, sondern sie gehen sofort in den Himmel. Aus diesem Grund sagt Paulus in Philipper 1, 23, er sagt, ich habe Lust abzuscheiden und bei Christo zu sein, welches auch viel besser wäre. Das heißt, Paulus wusste, dass wir als Kinder Gottes nach diesem Leben sofort in den Himmel kommen. Die Hölle ist ein furchtbarer Ort, Der reiche Mann in Lukas 16, 24 redet davon, er leidet Pein in dieser Flamme. Davon spricht er, wer ohne Vergebung stirbt, der brennt und leidet in der Hölle für alle Ewigkeit. In der Hölle gibt es keine Vergebung und kein Entrinnen. Aller Widerstand ist zwecklos, keiner kommt aus der Hölle wieder heraus. Wer einmal in der Hölle ist, der wird für immer dort bleiben müssen. Offenbarung 14 gibt uns eine furchtbare Beschreibung der Hölle. Offenbarung 14, 10 bis 11. Der wird von dem Wein des Zornes Gottes trinken, der eingeschenket und lauter ist in seines Zornes Kelch. Und dann kommt es und wird gequält werden im Feuer und Schwefel vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Das heißt, die Engel schauen zu und Jesus, das Lamm, schaut zu. Und der Rauch ihrer Qual wird aufsteigen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und sie haben keine Ruhe Tag und Nacht, die das Tier haben angebetet. Das ist der Antichrist und sein Bild. Und so jemand hat das Mahlzeichen seines Namens angenommen. Die gequälten Menschen in der Hölle leiden vor den heiligen Engeln und vor Jesus Christus. Wer in der Hölle ist, weiß immer, dass er es verdient hat, dass es keine Gnade mehr gibt, weil er das Blut Jesu abgelehnt hat. Und Jesus erzählt unsere heutige Geschichte nur deshalb, weil er nicht will, dass wir in die Hölle kommen. Warum denn sonst erzählt er diese Geschichte? Jesus will alle Menschen retten, deshalb starb er, zur Buße und zur Umkehr bewegen. So ist es bis heute geblieben. Jesus will uns zu sich in den Himmel holen. Und es gibt viele Beschreibungen über den Himmel. Dort gehen wir hin, dort bereitet uns Gott Wohnungen, dort sind wir zu Hause. Dort wartet Jesus, unser Herr und Heiland, auf uns. Ich möchte einfach nur ein paar Verse lesen, die über den Himmel reden, Offenbarung 21, 1 bis 4. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde vergingen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah Johannes, und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabfahren, zubereitet als eine geschmückte Braut ihrem Mann, und hörte eine große Stimme von dem Stuhl, die sprach, siehe da die Hütte Gottes bei den Menschen. Das heißt, Gott wohnt direkt bei den Menschen. Er ist direkt mit uns gemeinsam dort. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und dann kommt es. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Wunderbar. Und der Tod wird nicht mehr sein. Du wirst nie mehr sterben. Noch Leid, noch Geschrei. Noch Schmerzen wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Die Heimat der Kinder Gottes können wir uns nicht vorstellen. So wunderbar, so herrlich ist sie. Und diese Realität des Himmels ist uns oft nicht bewusst. Wir vergessen das, weil wir so beschäftigt sind in dieser Welt. Und deshalb hat uns Jesus diese Geschichte hinterlassen. Und diese Geschichte erzählt in Lukas 16, vom reichen Mann und dem armen Lazarus. Jesus hat diese Geschichte den Pharisäern erzählt. Heuchler, unehrliche Leute, voller Geiz und Spott über Jesus. Und Jesus wollte ihnen klar machen, dass sie in großer Gefahr waren, am Ende ihres Lebens in die Hölle geworfen zu werden. Denn ohne Buße und Bekehrung kommen alle Menschen in die Hölle. Die Geschichte vom reichen Mann, dem armen Lazarus, ist eine Geschichte, die tatsächlich passiert ist. Es handelt sich nicht um ein Gleichnis, weil die Leute richtige Namen hatten. Lazarus, Abraham, Mose, das finden wir in sonst keinem Gleichnis. Außerdem sagt Jesus nirgendwo, dass es sich um ein Gleichnis handelt. Und er erklärt die Geschichte auch nicht als ein Gleichnis, wie er es sonst tut. Wir gehen davon aus, dass diese Geschichte tatsächlich passiert ist und dass es bei den von hier beschriebenen Tatsachen sich um keine Vergleiche handelt. Denn der Himmel und die Hölle sind Realitäten, die der Satan gerne verstecken möchte. Aber beides gibt es tatsächlich und es ist wichtig, dass wir uns damit beschäftigen, solange wir leben. Mein erster Punkt, Wohlstand und Armut sagen nichts über Himmel und Hölle. Vers 19, es war aber ein reicher Mann, der kleidete sich mit Purpur und köstlicher Leinwand und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Der reiche Mann war extrem wohlhabend, sehr reich. Er kleidete sich in Purpur. Purpur war sehr teuer in der Herstellung. Purpur wurde von Purpurschnecken aus dem Mittelmeer gewonnen. Für einen Gramm reinen Purpurs waren ungefähr 12.000 Schnecken erforderlich. Die Farbgewinnung war mit sehr viel Arbeit verbunden. Heute kostet, habe ich nachgelesen, ein Gramm Purpur 2.500 Euro. Kleider in Purpur waren eigentlich unbezahlbar. Sie waren ein Zeichen unfassbaren Reichtums. Und wenn jemand ein komplettes Kleidungsstück in Purpur hatte, dann bedeutete es, dass er sehr, sehr reich war. Und wenn jemand Kleider aus Purpur hatte, dann hatte er eine ganze Garderobe aus Purpur. So ein Reichtum war nicht in Worte zu fassen. Er war reich, so wie die reichsten Menschen auf unserem Planeten. So wie Bill Gates oder Jeff Bezos, der Amazon-Gründer oder andere Leute. Unfassbar reich. Und hier steht, er lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Er hatte alles, was diese Welt zu bieten hatte. Ganz sicher hatte er einen großartigen Palast, in dem er lebte. Er hatte Diener. Er hatte das beste Essen, das man sich kaufen konnte. Er war unfassbar reich. Es gab nichts, was er nicht kaufen konnte, was er sich nicht leisten konnte. Und wichtig ist ja noch, der reiche Mann war ein gottloser Mann. Wir sehen das später, weil er in die Hölle kommt. Aber auch vollkommen gottlose Menschen leben alle Tage herrlich und in Freuden, so steht es hier. Und es ist nicht so, dass die gottlosen Menschen keine Freude haben. Hier sagt die Bibel sogar, dass er alle Tage herrlich und in Freuden lebte. Diese Menschen ging es einfach sehr gut auf dieser Welt. Aber es gab ein ganzes großes Problem für alle Menschen, die versuchen, ohne Gott auf dieser Welt glücklich zu sein. Denn alle Herrlichkeit der Menschen vergeht. Alles, was wir auf der Erde besitzen, hilft uns nicht, wenn wir sterben müssen. Denn wir alle müssen unser Leben vor Gott verantworten, egal wie reich wir sind. Und dann der Gegensatz, Vers 20, es war aber ein Armer mit Namen Lazarus, der lag vor seiner Tür voller Schweren und begehrte sich zu sättigen von den Brosamen, die von den reichen Tische fielen. Doch kamen die Hunde und leckten ihm seine Schweren. Was für ein Gegensatz zu dem reichen Mann, von dem wir gerade gehört haben. Lazarus lag vor der Tür des Reichen. Er konnte selbst nicht dorthin laufen, weil er offensichtlich behindert war. Er war ein Krüppel. Er konnte aus eigener Kraft seinen Platz gar nicht verlassen. Dort, wo man ihn hingelegt hatte, dort lag er. Er war bedeckt von Schweren. Das waren eiternde Geschwüre. Es waren offene, stinkende, infizierte Wunden. Er sah hässlich und abstoßend aus. Und er begehrte sich, von den Brosamen zu sättigen, die von dem Tisch des Reichen auf den Boden fielen. Das heißt, Lazarus war ein Krüppel, bedeckt mit eiternden Geschwüren und er hatte schrecklichen Hunger. Wahrscheinlich war er ein elendes, menschliches Geschöpf aus Haut und Knochen. Dazu wird uns berichtet, dass die Hunde seine Geschwüre leckten. Was für eine Beleidigung für einen verletzten, hilflosen Menschen. Wenn wir von Hunden im Neuen Testament lesen, dann waren das nicht die Hunde, die heute in unseren Wohnungen leben. Es waren wilde Hunde, die ihn gequält haben und er konnte sich nicht wehren. Was für eine schreckliche Vorstellung. Und man könnte sich einen größeren Gegensatz zwischen dem reichen Mann und dem armen Lazarus gar nicht vorstellen. Der reiche Mann hatte alles. Wirklich alles, was man sich auf dieser Welt kaufen konnte. Und Lazarus, was hatte er? Er hatte nichts. Ein Krüppel, hat wie ein Tier gelebt. Keiner kümmerte sich um ihn. Er war am Verhungern, weil er nichts zu essen hatte. Was für eine aufwühlende Geschichte, von der uns Jesus hier berichtet. Und dann Vers 22, es begab sich aber, dass der Arme starb und ward getragen von den Engeln in Abrahams Schoß, der Reiche aber starb auch und ward begraben. So ist das. Der Tod ist der große Gleichmacher. Keiner wird dieses Leben überleben. Wir alle müssen sterben. Egal, wie viel oder wie wenig du hast. Egal, wen du kennst, egal, wer dich kennt. Egal, wie klug oder dumm du bist, wir alle müssen sterben. Sicher können wir den Alterungsprozess unseres Körpers verzögern, uns gesund ernähren, sportlich aktiv sein, alle möglichen Tabletten schlucken, um gesund zu bleiben. Aber wenn Jesus sagt, der Schluss ist, dann ist Schluss. Dann müssen wir sterben und dann bleibt alles zurück, was uns hier gehört. Der reiche Mann starb und Lazarus starb. Der reiche Mann starb und fand sich in der Hölle, in der Qual wieder. Der arme Lazarus starb auch und wurde von den Engeln in Abrahams Schoß getragen. Es wäre falsch, wenn wir annehmen, dass der reiche Mann in die Hölle kam, weil er reich war. Und dass Lazarus in den Himmel kam, weil er arm war. Das wird in unserem Text nicht gesagt. Jeder der beiden kam dorthin, wo er geistlich gesehen hingehörte. Es ist nicht falsch, reich zu sein. Natürlich ist Reichtum immer eine besondere Versuchung für uns und wir haben große Verantwortung, wenn wir Geld haben, weil wir das vor Gott verantworten müssen. Aber es ist kein Problem, reich zu sein. Auf der anderen Seite ist es geistlich gesehen nichts Besonderes oder Wertvolles oder Ehrenhaftes, wenn wir arm sind. Jeder der beiden Männer kam dorthin, worauf er sich geistlich gesehen vorbereitet hatte. Und der Tod wird uns alle erreichen und unserem Leben auf dieser Erde ein Ende machen. Zweifellos hatte der reiche Mann eine gigantische Beerdigung. Wahrscheinlich wurde sein toter Körper mit Ölen, Gewürzen, Parfümen präpariert, in köstliche Leinwand eingewickelt. Vielleicht trug er auf dem Totenbett sogar einen Purpurmantel, um seine Besonderheit zu unterstreichen. Natürlich hatte er ein kunstvoll verziertes Grab in Stein gehauen, das sich nur die Reichen leisten konnten. Die ganze Beerdigung war ein großartiges Ereignis, zu dem viele Leute kamen, die Reichen, die Wichtigen kommen, Mitglieder der Regierung, hohe Würdenträger der Juden hielten ergreifende Ansprachen am Grab. Musikalisch wurde die Beerdigung von den bekanntesten Künstlern und Sängern umrahmt und jeder sprach noch lange von dieser großartigen Beerdigung. Wie anders war das bei Lazarus. Für ihn gab es keine Beerdigung. Keiner interessierte sich dafür, dass Lazarus jetzt tot war. Keine wichtigen Leute kamen, keine Rede wurde gehalten. Wir wissen, die Körper wurden von Müllmännern der Stadt aufgeladen und außerhalb der Stadt auf eine Müllkippe abgeladen, um dort verbrannt oder von wilden Tieren verspeist zu werden. Keiner interessierte sich für diese wertlosen Menschen. Man wollte nur verhindern, dass die verwesenden Körper Krankheiten und Seuchen in die Stadt brachten. Aber was haben wir in Vers 22 gelesen? Lazarus ward getragen von den Engeln in Abrahams Schoß. Lazarus hatte Engel als Leichenträger, die ihn in Abrahams Schoß, der Vorstufe zum Himmel damals, getragen haben. Was für ein schönes Detail. Was gibt es Schöneres, als von den Engeln in den Himmel abgeholt zu werden? Denn der Himmel beginnt in dem Augenblick, wo du stirbst und dein Leben hier vorbei ist. Deshalb freuen sich Kinder Gottes auf den Himmel. Paulus sagt in Philipper 1,23, ich habe Lust abzuscheiden und bei Christo zu sein, was auch viel besser wäre. Bei Jesus zu sein, der uns liebt, sein Blut für uns vergossen hat, der uns 100.000 Mal vergibt, jeden Morgen mit deiner Gnade und Liebe begegnet. Das ist das Beste, was einem Menschen jemals passieren kann. Dann mein zweiter Punkt, es gibt eine ewige Trennung zwischen Himmel und Hölle. Vers 23, als er nun in der Hölle und in der Qual war, hob er seine Augen auf und sah Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß, rief und sprach, Vater Abraham, erbarme dich mein und sende Lazarus, dass er das Äußerste seines Fingers ins Wasser tauche und kühle meine Zunge, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Der reiche Mann, der alle Tage herrlich und in Freuden gelebt hat, der menschlich gesehen ein wunderschönes Leben hatte, er stirbt ohne Jesus, ohne Vergebung seiner Schuld und Sünde. Und er wacht auf in der Hölle an dem Ort der Qual. Und er hat die Möglichkeit, über eine große, unüberwindbare Kluft Abraham und Lazarus zu sehen. Und der reiche Mann bittet Abraham, Lazarus zu schicken, dass er das Äußerste seines Fingers ins Wasser tauche, um seine Zunge zu kühlen, denn er leide Pein in dieser Flamme, sagt er. Jeder von uns hat sich schon einmal verbrannt an einer Herdplatte oder einem Backblech oder sonst einem heißen Gegenstand. Und wenn wir die Finger verbrennen, dann tut das furchtbar weh und das Erste, was wir machen, ist, dass wir kaltes Wasser über die Brennstelle laufen lassen. Und dann dauert es eine Weile, bis der Schmerz nachlässt. Und der reiche Mann in der Hölle begehrt, dass er das Äußerste seines Fingers ins Wasser tauche und kühle meine Zunge. Warum? Weil er unheimliche Schmerzen hatte. Er litt Pein in dieser Flamme. Schmerzen, die er nicht beschreiben konnte. So etwas wünschen wir keinem einzigen Menschen auf dieser Erde. Aber das kommt auf alle Menschen zu, die ohne Jesus sterben, denn es gibt eine Hölle. Und wisst ihr, das Schlimme ist nicht, dass Menschen dorthin kommen. Das Schlimmste ist die Tatsache, dass sie nie mehr dort wegkommen. Aus der Hölle gibt es keinen Ausweg, keine Hoffnung, auf bessere Zeiten. Wenn man einmal dort ist, dann kommt man nie mehr heraus. So hart es auch ist. Aber es ist wahr, wird uns im Wort Gottes beschrieben. Und die Frage ist, haben wir das verstanden? Jesus sagt in Matthäus 25, 46, und sie werden in die ewige Pein gehen, aber die Gerechten in das ewige Leben. Die Hölle ist ewig. Das ist uns oft nicht bewusst. Und wir denken oft nicht daran, wenn wir Menschen begegnen, die keine Vergebung haben, die Jesus nicht kennen. Jeder Mensch braucht Jesus um Vergebung seiner Schuld. Ich brauche sie jeden Tag und du auch. Wir kommen sonst in die Hölle. Und die Frage an jeden von uns ist, ist uns das klar und leben wir auch so? Und dann Vers 25, Lukas 16, 25, Abraham aber sprach, gedenke, Sohn, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben und Lazarus dagegen hat Böses empfangen. Nun aber wird er getröstet und du wirst gepeiniget. Der große Gleichmacher am Ende des Lebens bringt die totale Umkehrung der Lebensverhältnisse. Der reiche Mann hatte alles, was er sich wünschen konnte. Lazarus hatte gar nichts. Jetzt war der reiche Mann im ewigen Feuer und Lazarus war im Abraham-Schoß und wurde getröstet. Gott ist gerecht, er lässt sich von keinem noch so reichen, noch so wichtigen Menschen beeindrucken. Das Einzige, was zählt, ist deine demütige Buße. Alles, was uns Menschen so wertvoll, so wichtig ist, bewundert wird, ist vor Gott vollkommen bedeutungslos. Lukas 16, 26, und über das alles ist zwischen uns und euch eine große Kluft befestigt, dass die da wollten von hinnen hinabfahren zu euch, könnten nicht und auch nicht von dannen zu uns herüberfahren. Wenn der Tod kommt, dann geht jeder von uns in einen von zwei Plätzen und wir werden für alle Ewigkeit dort bleiben. Und es gibt keine zweite Chance. Es gibt kein Fegefeuer, in dem unsere Sünde gebüßt wird und dann können wir wieder zu Gott kommen. Das ist eine Erfindung der Menschen, die es nirgendwo in der Bibel gibt. Deshalb sagt die Bibel, heute ist der Tag des Heils. Heute ist die Zeit, um eine Entscheidung für ein Leben mit Jesus zu treffen. Um eine Entscheidung für ein Leben nach dem Tod zu treffen. Heute ist die Zeit der Buße, zu Jesus umzukehren und Jesus als seinen Herrn und Heiland anzunehmen. Schieben wir es nicht auf die lange Bank. Wir wissen doch gar nicht, ob wir morgen noch leben. Und es gibt keine zweite Möglichkeit, nach diesem Leben zu Gott zu kommen und Vergebung zu erfahren. Und dann mein dritter und letzter Punkt. Nur Gottes Wort bewirkt Buße und Umkehr. Wir hören dann in Vers 27, da sprach er, so bitte ich dich, Vater, dass du ihn, nämlich Lazarus, sendest in meines Vaters Haus, denn ich habe noch 5 Brüder, dass er ihnen bezeuge, auf dass sie nicht auch kommen an diesen Ort der Qual. Jetzt denkt der reiche Mann, wenn er in der Hölle ist, an seine Brüder. Er bittet Abraham, sende Lazarus, um meine 5 Brüder vor der Hölle zu warnen. Offensichtlich war ihm klar, meine 5 Brüder leben so, wie ich gelebt habe, ein gottloses Leben, und sie werden ebenfalls in die Hölle kommen. Das wollte er auf jeden Fall verhindern. Aber das wollte Gott nicht über Lazarus erreichen. Was steht hier? Vers 29, Abraham sprach zu ihm, sie haben Mose und die Propheten. Lass sie dieselbigen hören. Die 5 Brüder hatten das Alte Testament mit Mose und den Propheten. Und Abraham sagte dem reichen Mann, sie sollen Gottes Wort hören. Sie sollen die Bibel lesen. Sie sollen auf die Bibel hören. Vers 30, er aber sprach, nein, Vater Abraham, sondern wenn einer von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun. Ist übrigens später passiert, als Jesus auferstanden ist von den Toten, ging er zu den Menschen. Er sagt, meine 5 Brüder müssen einfach nur ein Wunder sehen. Wenn meine 5 Brüder sehen, wie Lazarus von den Toten zu ihnen zurückkommt, dann glauben sie ihm und tun Buße. Vers 31, er sprach zu ihm, hören Sie Mose und die Propheten nicht, so werden sie auch nicht glauben, so jemand von den Toten aufstünde, so wie es heute ist. Ihr Lieben, es gibt tatsächlich, so wird es wieder hier bestätigt, eine göttliche Kraft in diesem Buch in der Bibel. Eine Kraft, die wir sonst nirgends finden. Diese Kraft liegt nicht in Wundern, in auferstandenen Toten, nicht in Zeichen, die wir tun, nicht in einer perfekten Unterhaltung für Ungläubige, die in unsere Gottesdienste kommen. Wir brauchen einzig und allein die Kraft des Wortes Gottes. Nur Gottes Wort hat göttliche, übernatürliche Kraft. Menschliche Worte bewirken nichts. Sie lassen uns leer zurück, aber Gottes Wort kommt nie leer zurück. Jeremia 23, 29 steht, ist mein Wort nicht wie ein Feuer, spricht der Herr, und wie ein Hammer, der's Felsen zerschmeißt? Glaub mir, ich sage mir das selber, dieses Wort hat eine göttliche Kraft, die wir sonst nirgends finden. Gott selber hat dieses Wort geschrieben, inspiriert mit seinem Geist. Er hat es ausgewählt. Wir können es heute lesen. Und wenn wir dieses Wort lesen, uns Verse einprägen, sie auswendig lernen, täglich auf uns wirken lassen, dann verändert das unser Leben, dann stellt das uns auf den Kopf. Gottes Wort ist die größte göttliche Kraft, die wir in Händen halten. Aber wir glauben es nicht. Keine Methode, keine Strategie, kann Menschen verändern. Nur das Wort Gottes. Das Wort Gottes ist das größte evangelistische Werkzeug aller Zeiten, das wir haben. Bauen wir darauf. Nutzen wir es. Sagen wir es den Menschen, wenn wir mit ihnen reden. Sagen wir, das steht da und da. Paulus sagt in Römer 1,16, denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die gleiche Kraft, die die Welt erschaffen hat. Es ist eine Kraft Gottes, die das seligt macht, alle, die daran glauben, die Juden vornehmlich und auch die Griechen. Die frohe Botschaft des Evangeliums aus dem Wort Gottes hat eine besondere Kraft. So steht es hier. Es macht selig alle, die daran glauben. Das ist das größte Wunder, das in unserem Leben passieren kann. Wenn wir verstehen, dass wir Buße tun müssen, und dann werden wir selig durch Buße und Bekehrung. Wir werden ein neuer Mensch, sagt die Bibel. Der Geist Gottes kommt in unser Leben und am Ende gehen wir in den Himmel und nicht in die Hölle. Lassen wir uns vom Reichtum und den Angeboten dieser Welt nicht blenden. Alle Menschen sind vergänglich. Alle müssen sterben und nur Jesus kann uns erlösen und in die ewige Herrlichkeit bringen. Und ich schließe ab mit einem Vers aus 1. Petrus 1, 24 bis 25. Was für ein Wort. Denn alles Fleisch ist wie Gras. Schau da raus. Und alle Herrlichkeit der Menschen wie des Grases Blume. Das Gras ist verdorret und die Blume abgefallen. Aber des Herrn Wort bleibet in Ewigkeit. Das ist das Wort, welches unter euch verkündiget ist. Das, was zählt in unserem Leben, ist nicht Reichtum und Wohlstand. Das vergeht alles. Das bleibt alles hier. Was zählt, ist Vergebung und ewiges Leben. Durch Buße und Umkehr und den Glauben an Jesus Christus. In Jesu Namen. Amen. Lasst uns noch beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir für diese Geschichte, für diese klare Botschaft an jeden von uns. O, gib, dass wir sie annehmen. Dass wir es nicht auf die lange Bank schieben, dass wir Buße tun und dich annehmen und deine Kinder sind. Und segne all die Menschen um uns herum, mit denen wir zu tun haben, mit denen wir reden, Herr. Mach uns mutig, ein Zeugnis zu sein und mach uns bewusst, Herr, dass es nach diesem Leben keine Chance mehr gibt, sich zu entscheiden. Und schenk uns, dass Menschen gerettet werden. Schenk, dass wir selber dir treu nachfolgen. Bewahre uns in deiner Hand und segne all die, die jetzt nicht da sein können. Danke für deine Güte, Treue und Barmherzigkeit. In Jesu Namen. Amen.